Wir haben uns in der vergangenen Vorlesung mit Nietzsche beschäftigt und damit den Bannkreis Hegels und das an Hegel irgendwie mehr oder weniger gewachsen oder entstandenen Denkens verlassen. Wahrscheinlich gibt es keine wirklich passende Überschrift und keinen Ismus, mit dem man das abenteuerliche Denken und auch Zeitdenken von Friedrich Nietzsche fassen kann. Im Zeichen eines Denkens des Scheins, das die Wahrheit ersetzen will, ohne dass Nietzsche etwa in dem Sinne ein Relativist wäre, dass er sagen würde, alles sei beliebig oder alles zugleich sei möglich oder alles sei egal. Im Zeichen eines solchen Scheins, der auf Wahrheit verzichtet, ohne in nihilistische Gleichgültigkeit zu verfallen, zerfallen auch alle objektiven Zeitkategorien. Die Erfahrung tritt in den Vordergrund und zwar als radikal offenes Ereignis. Sie besteht, wenn man sagen kann, sie besteht, sie gibt uns Extreme, Grenzerfahrungen. Es ist Zeit, sagen beispielsweise die Ahnungen Zarathustras und dann im hellen Licht des Mittags, Zitat, flog die Zeit wohl davon. Falle ich nicht, fiel ich nicht, horch in den Brunnen der Ewigkeit. Also poetische Umschreibungen, jeweils sozusagen im Durchgriff auf Extreme der Zeiterfahrung. Nietzsche betrachtet sich selbst, sein ganzes Werk, sein Denken als unzeitgemäß. Er betrachtet sich als einer, der seine Botschaft einsam herausschleudert, aktuell, aber unverstanden von seiner eigenen Zeit. Zornig und lachend zugleich betreibt er, wie eines seiner Bücher heißt, eine Art fröhliche Wissenschaft. Nietzsche plädiert für das Hier und Jetzt, allerdings nicht unbedingt zugunsten einer vollständig geschichtslosen Gegenwart. Auch da bleibt die Situierung des Unternehmens Nietzsches zweideutig. Er plädiert für das Hier und Jetzt, aber er nimmt die Vergangenheit als Stimme in der Gegenwart sehr ernst. Und mit dem Hoffnungsbild des Übermenschen greift er auch in gewisser Weise nach der Zukunft. Dennoch schießt bei Nietzsche die Frage nach der Geschichte im Zeichen eines Willens zur Macht immer mit der Frage nach der konkreten, der körperlichen, leidenschaftsgeladenen, auch moralischen oder amoralischen Erfahrung von Leben zusammen. Wollte man überhaupt einen Ismus anbringen, so müsste man Nietzsche wohl zugleich als Idealisten bezeichnen. Er glaubt ganz an die wirklichkeitsbildende Kraft der Sprache, wie auch als Materialisten. Er misstraut jeder metaphysischen Überhöhung, allen Werten, aller Moral und will letztlich allein physiologische und quasi biologische Kategorien für wirklich halten, den Körper, die Affekte, die Nerven, die Leidenschaften. In Sachen Zeit hatte ich ganz kurz den Aspekt des Ereignisses und des Moments herausgehoben, als markante Themen, die bei Nietzsche immer wiederkehren. Nietzsche vermeidet es, die Aktualität des Moments in reflexionsphilosophischen Kategorien zu fassen. Er konstatiert also gerade nicht jene hegelsch beschriebene subjektive Problematik, dass nämlich in der Reflexion auf den Moment das Denken sich sozusagen immer selbst hinterher ist oder selbst immer schon über sich hinaus sein müsste, weswegen mit Hegel eine dialektische Logik der Nachträglichkeit zur Bewegung der Wahrheit immer dazugehört. Und bei Hegel auch eine entsprechende, sozusagen eingebaute Form des kontinuierlichen Werdens als Aufhebung oder Selbstaufhebung über die Widersprüche hinweg zum Reflexionsmodell gehört. Das alles haben wir bei Nietzsche nicht. Wir haben bei ihm zwar auch eine Prozessphilosophie vor uns, jedoch bietet sich verglichen mit Hegel ein ganz anderes Bild. Alles ist im Werden, aber weder haben wir in diesem Werden eine eindeutige Richtung, noch geht das eine das ihm Widersprechende aufhebend irgendwie aus dem anderen hervor. Der Prozess des Werdens ist vielmehr verzweigt, voller Lücken und Risse, voller Vor- und Zurück, voller Sprünge, Zusammenbrüche oder Ausstrahleffekte. Er ist bei Nietzsche eigentlich gar keine Einheit mehr, sondern ein wildwüchsiges Geschehen, in dem alle Bestrebungen, auch die Bestrebungen nach Wahrheiten und Ordnungen und so weiter, eben letztlich auf diese Machtdynamiken verweisen, die drinstecken. Nietzsche nennt diese anonyme und heterogene Dynamik, die in allem Leben steckt, wie schon gesagt, den Willen zur Macht. Eine Strebensdynamik sozusagen. Und diese Machtfrage macht nicht nur im Sinne von Herrschaft, eigentlich gar nicht unbedingt im Sinne von Herrschaft, sondern macht vor allem in Gestalt der Frage nach dem Können, spielt in Nietzsches Zeittheorie durchgehend mit. Deren Schlüsselmotiv hatte ich ihm beim letzten Mal auch vorgestellt, die ewige Wiederkunft des Gleichen. Nietzsche postuliert hier im Zusammenhang mit diesem Thema ewige Wiederkunft in eine Gleichnisrede verpackt, in Also sprach Zarathustra, daraus hatte ich beim letzten Mal zitiert, sein Theorem, das er nennt, das vom schwersten Gedanken. Es handelt sich dabei um eine Art existenzielles Gedankenexperiment. Ist nämlich vielleicht das zeitliche Nacheinander, von dem die Wissenschaften, aber auch wir in unserem Alltag fraglos ausgehen, ein Nacheinander also, das Sinn zu haben scheint, weil es ausgerichtet ist, weil es anfängt und mit dem Tod endet, ist dieses zeitliche Nacheinander nur ein Trugbild? Dient nicht vielleicht, so lautet dieser schwerste Gedanke, die Vorstellung der zeitlichen Ordnung überhaupt nur einer im Grunde willkürlichen Aufrechterhaltung von Lebenssinn? Was wäre, wenn alles mit allem so verkettet wäre, dass auch der Moment jetzt, der vermeintlich singuläre Moment jetzt, nicht nur einmal geschieht, sondern immer wieder kommt? Könnten wir mit diesem schwersten Gedanken, alles kehrt wieder, genau wie wir es schon durchlebt haben, und zwar mit allen Details, auch insbesondere mit den ganzen elenden und unwürdigen Banalitäten, könnten wir mit diesem schwersten Gedanken überhaupt noch leben? Das ist die Frage, die Nietzsche stellt, und Sie haben gehört, seine Antwort lautet, wir müssen, die Aufgabe besteht, Gedanken zu ertragen. Wir müssen ihn bejahen können, obwohl wir ihn eigentlich nicht in dem Sinne bejahen können, dass wir sagen können, wir können damit leben. Man kann eigentlich nicht damit leben und muss ihn trotzdem annehmen. Ich denke, Nietzsches Philosophie beschränkt den Gedanken der Wiederkehr keineswegs nur auf so etwas wie eine subjektive Lebenszeitperspektive. Also, dass wir uns sozusagen das so vorstellen mit der ewigen Wiederkunft und diesen schwersten Gedanken und so als private Lebensphilosophie zurechtlegen, dass wir aber zugleich wissen, die ganze Welt funktioniert ja eigentlich anders. Ohne dass es mit der ewigen Wiederkunft um Kosmologie ginge oder gar um Naturphilosophie, muss bei Nietzsche die ewige Wiederkehr doch so gemeint sein, dass sie ganz einfach gesprochen die ganze Welt oder, weil die Einheit der Welt ja schon fraglich sein könnte, jedenfalls alle überhaupt nur möglichen unserer Weltperspektiven betrifft. Also dieser schwerste Gedanke muss ein totaler Gedanke sein und kann sozusagen als kleines privates für die eigene Ethik gemachtes Gedankenspiel gar nicht so funktionieren, wie Nietzsche es meint. Wir haben es an der Wortwahl gemerkt, Nietzsche unterlegt sein Zeitdenken in diesem entgrenzten Sinne mit einem sehr speziellen, nur von ihm selbst so vertretenen und ebenfalls in sich total gedachten Materialismus des Willens zur Macht. Ist Nietzsche Biologist? Das wird daher oft gefragt. Und Begriffe wie Übermensch oder Züchtung des Übermenschen, von der er auch spricht, weisen tatsächlich in eine solche Richtung. Fragen wir uns also kurz, ob Nietzsches Zeittheorie etwas mit dem Evolutionismus Darwins, den wir schon kennengelernt haben, oder mit darwinistischen Überlegungen zu tun haben könnte. Ich denke, bei näherem Hinsehen zeigt sich schon die Stofflichkeit, auf die Nietzsche abzielt, wenn er solche Aussagen trifft. auch die über den Übermenschen, ist, wenn wir sie vergleichen mit biologischen Kategorien, eigentlich eine fantastische Stofflichkeit. Der Wille zur Macht ist nicht biologisch bestimmt, sondern Nietzsche beschreibt sein Drängen eher im Rahmen einer Art ganz spezieller, aber im Grunde eigener, neuer Form von Physiologie, also Körpertheorie. Oder er beschreibt ihn auch, den Willen zur Macht, im Sinne einer Physik, einer Machtphysik. Und diese ist, das sagt er ausdrücklich, gegen das biologisch-anthropologische Modell der Selbsterhaltung gerichtet. Also der Wille zur Macht zielt keineswegs bloß auf Selbsterhaltung in so einem kreatürlichen Sinne, wie in der Biologie ja unterstellt wird, wie jedes Lebewesen hat diesen Selbsterhaltungstrieb. Nicht Selbsterhaltung, jedes Atom wirkt in das ganze Sein hinaus, heißt es bei Nietzsche an einer wichtigen Stelle. Es ist weggedacht, wenn man diese Strahlung von Machtwillen wegdenkt. Deshalb, er ist weggedacht, wenn man diese Strahlung von Machtwillen wegdenkt. Deshalb nenne ich es ein Quantumwille zur Macht. Damit ist der Charakter ausgedrückt, der aus der mechanischen Ordnung nicht weggedacht werden kann, ohne sich selbst wegzudenken. Ein Machtquantum ist durch die Wirkung, ich zitiere noch weiter Nietzsche, ein Machtquantum ist durch die Wirkung, die es übt, und der es widersteht, bezeichnet. Es fehlt diesen Quanten die Adiaphorie, so nennt Nietzsche das, also die Gleichgültigkeit gegeneinander. Sie sind einander nicht gleichgültig, die an sich denkbar wäre. Das Machtquantum ist essentiell, eine weitere Bestimmung, ein Wille zur Vergewaltigung und sich gegen Vergewaltigung zu wehren. Zitat Ende. Sie sehen, das sind hier nicht wirklich biologisch-anthropologische Kategorien, sondern eher, es ist eher eine Art Überwältigungslogik, also eine Überbietungslogik. Das eine ist auf das andere so bezogen, dass es ein Spiel des wechselseitigen Kräftemessens und Übertreffens ist und nicht sozusagen in Zweckkategorien aufs Überleben bezogen ist. Noch die Rede von Quanten, überhaupt allen nach Berechenbarkeit klingenden Einheiten, bleibt dafür etwas irreführend. Auch darauf legt Nietzsche ausdrücklich Wert. Alle Einheiten und namentlich die Vorstellung von Ursache und Wirkung in dieser eigentümlichen Machtphysik sind unter seiner Perspektive, sagt er ausdrücklich, bloß fingiert. Also diese eigentümliche Machtlogik kann man auch nicht mathematisch quantifizieren oder in Kategorien von Ursache und Wirkung fassen. Es ist eine Überbietungslogik, die sozusagen immer nochmal einen Überschuss zu Pointe hat. Damit entzieht sich die Logik der Macht und der Machtwiderstände, also Macht und Widerstand gegen Macht gehören zusammen, im Grunde allen uns vertrauten Theorien über die Natur. Die Naturwissenschaft kennt keine Natur, die sich so verhält. Tatsächlich argumentiert Nietzsche hier und da durchaus mit Bezügen auf die Evolutionstheorie Darwins, aber er stellt sie dabei gleichsam auf den Kopf. Es gibt ein spätes Fragment unter der Überschrift Anti-Darwin. Da beispielsweise ist zu lesen, ich zitiere, was mich beim Überblick über die großen Schicksale des Menschen am meisten überrascht, ist immer das Gegenteil vor Augen zu sehen von dem, was heute Darwin mit seiner Schule sieht und sehen will. Die Selektion zugunsten des Stärkeren, besser weggekommenen, den Fortschritt der Gattung. Gerade das Gegenteil greift sich mit Händen. Das Durchstreichen der Glücksfälle, die Unnützlichkeit der höher geratenen Typen, das unvermeidliche Herrwerden der mittleren, selbst der untermittleren Typen. Gesetzt, dass man uns nicht den Grund aufzeigt, warum der Mensch die Ausnahme unter den Kreaturen ist, neige ich zum Vorurteil, dass die Schule Darwins sich überall getäuscht hat. Jener Wille zur Macht, in dem ich den letzten Grund und Charakter aller Veränderungen wiedererkenne, gibt uns das Mittel in die Hand, warum gerade die Selektion zugunsten der Ausnahmen und Glücksfälle nicht statt hat. Die Stärksten und Glücklichsten sind schwach. Wenn sie organisierte Herdeninstinkte, wenn sie die Furchtsamkeit der Schwachen, der Überzahl gegen sich haben. Zitat Ende. Bei Menschen also, so könnte man sagen, Nietzsche definiert den Menschen als das nicht festgestellte Tier, damit nicht als eine Form von Tier oder nur zum Teil. Bei Menschen hakt die Evolution, wie Darwin sie rekonstruiert, gerade aus. Sie verkehrt sich womöglich in ihr Gegenteil. Und im Zeichen des Willens zur Macht kann auch gerade der Kranke, der vereinzelte Schwache, wie es da in dem Zitat heißt, der Glücksfall eines Besonderen sein. Dass genau gegen diese Lektion, die die ganz normal angepassten Massen hervorbrachte, sich schöpferisch zu behaupten hätte. Überhaupt kann in diesem Szenario, das natürlich in die Darwin'sche Folie eingetragen ist, aber sie sozusagen verschrägt und verschiebt, von so etwas wie einem Mechanismus des Survival of the Fittest nicht die Rede sein. Ich würde also sagen, Nietzsches Theorie ist materialistisch und sie bewegt sich in der Nähe einer Machtphysik oder Machtphysiologie. Mit der Logik der Evolution oder dem Schema von Variation, Selektion in diesem darwinschen Sinne hat sein Denken jedoch weniger zu tun, als das Spiel mit den naturwissenschaftlichen Vokabeln, die er verwendet, es nahelegt. Vielleicht liegt sogar eine gewisse Ironie in manchen Begriffen, die Nietzsche, der ja gegen die Naturwissenschaften durchgeht, immer heftig polemisiert, für seine eigene Machtphysik verwendet. Er verwendet ja bewusst so quasi naturwissenschaftliche Termini. Das könnte auch ein Stück weit Ironie sein. Ich denke, wir haben es jedenfalls mit den späten Nachlasstexten, die vom Willen zur Macht sprechen, im Prinzip vor allem mit Umrissen einer neu gemeinten und gerade das bestehende überbietenden, vielleicht einer etwas verrückten, quasi stofflichen Machtwissenschaft vor uns und nicht mit einer Naturwissenschaft oder einer Biologie im weiteren Sinne. Nennen wir es also tatsächlich eine Art fantastischen Materialismus, einen vielleicht auch ironischen, aber eben doch einen, der philosophisch aufs Ganze geht und dem Thema Zeit mit dem Gedanken der ewigen Wiederkunft eine radikal neue Wendung zu geben vermag. Ich glaube, es ist keine Übertreibung zu sagen, was für Kant, Hegel, Marx und Darwin gilt, gilt auch für Nietzsche. Mit der Rezeption seines Werks, etwa ab den 1880er Jahren, hat sich das europäische Denken und das europäische Zeitdenken grundlegend verändert. Also diese radikale, vielleicht ein bisschen bizarre Sicht Nietzsches hat jedenfalls einen Einschnitt in die Zeitphilosophie und das Zeitdenken bewirkt. Ja, vieles von dem eben Gesagten gilt auch für die Zeittheorie, zu der ich heute kommen will, nämlich für diejenige von Sigmund Freud. Auch Freud ist ein Materialist, könnte man sagen, wenn auch ein spezifisch anderer als Nietzsche oder Marx. Und auch Freud hat eine ganz neue Wissenschaft erfunden. Im Gegensatz zu dem subjektiv erfolglosen und in einsamer Verwirrung gestorbenen Literaten und Philologen Nietzsche hat der charismatische, wir würden sagen, Starmediziner Freud seine Wissenschaft tatsächlich auch institutionell und praktisch geschaffen und etabliert. Er gründete nämlich die Psychoanalyse, halb eine forschende Disziplin, halb ein ärztlich-therapeutisches Unternehmen. Und beides wird, also diese beiden Zweige der Psychoanalyse werden bis heute, über 100 Jahre danach, weiterhin schulmäßig betrieben. Man sollte es mit den Parallelen zwischen Freud und Nietzsche auf jeden Fall nicht zu weit treiben. Ein Punkt, der auf dem Blatt vom letzten Mal auch schon zu sehen war, fällt zwar auf, hier, Die beiden publizieren überlappend. Freud publizierte von 1887 bis in die 1930er Jahre und der Name Nietzsche war ihm bekannt, aber er hat ihn wohl kaum gelesen. Das ist viel beforscht worden, aber man hat wenig Indizien dafür, dass Freud Nietzsche wirklich länger, intensiver gelesen hat. Er hat wohl so ein bisschen drin rumgeblättert, aber sich nicht wirklich auseinandergesetzt. Nietzsche wiederum, dessen Zusammenbruch auf 1888-89 datiert, hat so früh aufgehört zu lesen, dass er zwar Zeitgenosse ist, aber die wichtigen Texte Freuds mit Sicherheit nicht rezipiert hat. Also hier gibt es eine Falte sozusagen, die beiden sind nah beieinander, aber haben im Grunde unabhängig voneinander gearbeitet. Psychoanalyse, das ist ein Stichwort, das jeder schon einmal gehört hat. Inwiefern ist Freud nun aber ausgerechnet als Zeittheoretiker philosophisch von Interesse? Das möchte ich versuchen deutlich zu machen. Ich möchte Ihnen dazu mindestens drei weichenstellende Zonen innerhalb der umfangreichen Theorie und der Praxis der Psychoanalyse vorstellen, die für meine Begriffe auf einen neuen Einsatz des Denkens, nochmal einen neuen Einsatz, das ist also eine extrem produktive Zeit hier, diese Jahrhundertwende, einen neuen Einsatz in Sachen Zeit hinauslaufen. Diese drei Weichenstellungen hat Freud selbst durchaus auch in ihrer philosophischen Bedeutung erkannt. Es ist ihm also bewusst gewesen. Und er hat sie in seinen Schriften sehr präzise ausbuchstabiert. Alle drei Weichenstellungen betreffen eine neue Form, eine Art von Gegenwärtigkeit unserer je eigenen Lebensgeschichte zu denken. Die nämlich als unsere Lebensgeschichte als etwas Vergangenes gleichwohl in uns aktuell und zukünftig wirksam sein kann. Auf dunkle oder besser uns nicht bewusste Weise ist Gewesenes Teil unserer selbst, Teil unseres Verhaltens und es kann uns krank machen. Der kenntnisreiche Umgang wiederum mit diesem Gewesenen kann einen Menschen bis zu einem gewissen Grade von den Geistern der Vergangenheit befreien. Zu dieser Befreiung, Heilung, bedarf es einer Kur, einer Analyse. Und diese Analyse hat eine Menge mit der Frage der Zeit zu tun. Eben sie entwickelt zu haben, Hand in Hand mit einer Theorie des Unbewussten, die zu dieser Technik der Psychoanalyse passt, genau das ist die erstaunliche und historisch wiederum singuläre Leistung Freuds. Ich nenne die drei, die Zeit betreffenden Punkte, auf die ich eingehen will. Mit seinen Schriften zur Behandlung der Hysterie und anderer Neurosen entwirft Freud erstens ein Programm, wie man durch das unblutige, einfache Verfahren einer bloßen Gesprächskur zeitlich gesehen längst vergangene Ereignisse, die aber Ursache von Leiden waren, erinnern und identifizieren kann. Freud bietet zweitens, sozusagen als das theoretische Herzstück seines Verfahrens, eine differenzierte, sich zunehmend differenzierende Theorie dazu an, wie im Rahmen der Analyse die neurotische Wiederholung von Verhaltensmustern, wie auch die Übertragung brisanter Gefühlsregungen auf aktuelle neue Objekte, funktioniert. Und damit gibt es gibt damit für ihn bestimmte Formen von Gegenwärtigkeit, von Aktualität eines Traumas, das zwar früher geschah, aber in der Gegenwart dennoch wirksam und präsent bleibt. Vergangene traumatische Eindrücke kann man also im Grunde, eben deswegen, weil sie gar nicht nur vergangen sind, hier und jetzt bearbeiten. Es gibt also neben diesem Erinnern des Vergangenen auch so eine Art sozusagen Auftun der Gegenwärtigkeit des Vergangenen in der Form von aktuellem Verhalten des Vergangenen wiederholt. Drittens entwirft Freud vor diesem Hintergrund Erinnerbares und Gegenwärtiges eine allgemeine Theorie der Funktionsweise des Gedächtnisses und eigentlich auch unseres Bewusstseins im Verhältnis zu diesem Gedächtnis. Unsere Vergangenheit, besser unsere vergangenen Erfahrungen, sind auf gewisse Weise der stets mitsprechende, wenn auch unbewusste Teil unserer selbst. Wir sind, noch diesseits unserer willentlichen Erinnerung, immer schon Gedächtniswesen gewesen. Und gerade das macht eine bis zu einem gewissen Grade unvermeidliche Versehrtheit und auch Schwäche, vielleicht sogar Nachrangigkeit unseres eigenen Ich aus. Eine Nachrangigkeit gegenüber dem Gedächtnis, von dessen Gnaden sozusagen, dass ich sein kann. Es macht aber auch neben dieser Versehrbarkeit oder Verletzlichkeit des Ich seinen unvergleichlichen Reichtum aus und seine besonders fragile Vielfalt, seine Einzigartigkeit jeweils. Niemand, auch der Gesunde nicht, ist von dieser von diesem eigentlichen Gedächtnischarakter seiner selbst frei. Freuds Werk hält außer diesen drei Aspekten noch weitere zeittheoretisch spannende Aspekte und Überlegungen bereit. Sozialisationstheoretische, kulturtheoretische und auch das ominöse Thema Todestrieb würde ich durchaus mit zeittheoretischen Fragen zusammendenken. Das wäre aber dann wirklich eigentlich ein Einstieg für eine längere Zeit, vielleicht im Wintersemester, wenn sich dafür jemand interessiert, könnte man da ausführlicher eingehen. Im Wintersemester plane ich eine Vorlesung über das Thema Traum, in dem Freud natürlich eine Rolle spielen wird. Ich beschränke mich heute aber auf diese genannten drei Punkte, die Erinnern, Gegenwärtigkeit von Vergangenem und das Gedächtnis betreffen. Zunächst zu Freuds Entdeckung der Dimension eines unbewussten Vergangenen im Rahmen von, sagen wir ruhig, Behandlungsexperimenten, die er als klinischer Mediziner an einer ganzen Anzahl von psychiatrischen Patientinnen, also eigentlich meistens sind es Patientinnen und Patienten, unternehmen kann. Die Schrift zur Psychotherapie der Hysterie von 1895 gilt allgemein als das Gründungsdokument der Psychoanalyse. Und auf sie beziehe ich mich zunächst, weil sie sehr schön deutlich zeigt, wie Freud arbeitet. In dieser Schrift zur Psychotherapie der Hysterie hat Freud erstmals seinen Ansatz in einem großen Wurf entfaltet. Und er hat diesen Ansatz dann später diverse Male modifiziert und verändert. Darauf gehe ich jetzt nur begrenzt ein, um sozusagen den Grundzugang klar zu bekommen. Freuds Ausgangsüberlegung ist, dass die Neurosen, die er nicht nur an seinen hysterischen Patientinnen, sondern auch an anders erkrankten Patienten vorfindet, erworben sind. Keineswegs selbstverständlich, diese Annahme. Genauer geht er davon aus, diese neurotischen Verhaltensweisen, diese Erkrankungen haben eine Ursache. Und diese Ursache lässt sich, wenn man sie denn gefunden hat, mit einer Methode behandeln, die er im Anschluss an die Verfahrensweisen des Psychiaters Breuer selbst experimentell weiterentwickelt. 1895, also zum Zeitpunkt dieses Aufsatzes, nennt er sie noch die kathartische Methode. Ich möchte mich, so schreibt Freud in seinem Text, der Behauptung getrauen, dass sie, also diese kathartische Methode, prinzipiell sehr wohl imstande ist, jedes beliebige hysterische Symptom zu beseitigen. Wie sieht nun diese Behandlungsmethode aus? Der Psychiater spricht mit dem in einer liegenden Lage positionierten Patienten bzw. der Patientin und versucht dabei, die pathogenen, also die leidenverursachenden Erinnerungen dieses Patienten zum Vorschein zu bringen. Ursprünglich hatten Breuer und Freud zu diesem Zweck Erinnerungen zum Vorschein bringen und rauskriegen, ob da irgendwo, also die eigentlich das Leiden verursachende Erinnerung dabei ist, das Mittel der Hypnose eingesetzt. War damals absolut en vogue, mit Hypnose zu arbeiten, frisch entdeckte Angelegenheit. Es war aber so, es war so, dass nämlich diese Hypnose durchaus gut funktionierte. Im Prinzip waren die meisten hypnotisierten Patientinnen, das war die Erfahrung, die die beiden Ärzte gemacht hatten, ohne Hemmungen in der Lage, alle möglichen vergangenen Ereignisse zu erzählen. Und sie erzählten diese, auch die unangenehmen oder die peinlichen Begebenheiten ohne Scheu unter der Hypnose. Freilich blieb diese Art der Offenheit nach dem Erwachen ohne Effekt. Die Patienten waren sozusagen wie beim Erzählen gar nicht dabei gewesen. Auch wenn der Arzt ihnen dann nachträglich einige der zutage geförderten Geschichten erzählte, sie haben Folgendes unter der Hypnose gesagt, lehnten die Kranken diese Geschichten dann entweder ab oder gaben sie mehr oder weniger hilflos zu, ohne dass dies aber ihr Verhältnis zu den unter der Hypnose preisgegebenen Ereignissen irgendwie verändert hätte. Also entschließt sich Freud, nicht quasi gegen die Wahrnehmung des Betroffenen oder sie unterlaufend, sondern in Zusammenarbeit mit dem Wachbewusstsein der Erkrankten zu arbeiten. Denn Er versucht den offenbar ja vorhandenen Widerstand des Bewusstseins nicht mehr mit dem Instrument der Hypnose auszuschalten, sondern nun will er versuchen, ihn Stück für Stück gleichsam aufzulösen und rückzubauen. Und damit sozusagen den Rückweg in die pathogene Erinnerung zu suchen. Durch bloßes Drängen müsse es doch möglich sein, gesprächsweise den Widerstand gegen die Freilegung der doch sicherlich vorhandenen leidenmachenden Vorstellungsreihen, wie Freud das nennt, zu überwinden. Es scheint also, so schreibt der Text von 1895, dass, Zitat, ich durch eine psychische Arbeit eine psychische Kraft bei den Patienten zu überwinden habe, die sich dem Bewusstwerden, Erinnern, der pathogenen Vorstellung widersetzt. Ein neues Verständnis schien sich mir nun zu eröffnen, als mir einfiel, dies dürfte wohl dieselbe psychische Kraft sein, die bei der Entstehung des hysterischen Symptoms mitgewirkt und damals das Bewusstwerden der pathogenen Vorstellung verhindert habe. Zitat Ende. Also um es nochmal grafisch einzufangen, es gibt also eine irgendwie vorhandene Form von Kraftvektor, unterdrückender Kraft, Widerstandskraft und dann dieses pathogene Ereignis irgendwo in der Vergangenheit, das sozusagen da schlummert und wenn der Analytiker darauf zugreifen will, stößt er auf den Widerstand des Patienten. Den kann man durch die Hypnose beseitigen, aber hinterher erweist sich das, wie wenn es nicht geschehen wäre. Also diese Dynamik bleibt dadurch unverändert, dass man in der Hypnose die mal kurzfristig aufhebt. Diese Kraft, vermutet jetzt Freud, die wird sozusagen zum Teil des Entstehungskomplexes dieser krankmachenden Erinnerung gehören. Mit anderen Worten, es gibt eine Abwehrleistung des Ich, die Vorstellungen aus dem Bewusstsein und aus der Erinnerung gedrängt hat. Sowohl aus dem Bewusstsein als auch aus der Erinnerung. Denn die Patienten sind ja nicht in der Lage, sich daran zu erinnern. Die Hypothese des Arztes lautet wiederum, ich hatte das zitiert, jene vordergründig nicht auffindbare psychische Spur muss gleichwohl vorhanden sein, die zu dieser Erinnerung hinführen könnte. Die, also irgendeine Spur, der man hier dann folgen kann auf dem Weg. Ja, wenn das mal so bebildert, auf dem Weg dahin. Die ärztliche Aufgabe ähnelt nun der eines Detektivs. Es gilt, im Wachbewusstsein des Kranken, also während er im Prinzip seinen Widerstand aufrechterhält oder diese Verdrängung aufrechterhält, die psychische Spur zu suchen, zu finden und zurückzuverfolgen. Therapeutisch entscheidend ist dann eine weitere Annahme, nämlich diejenige, dass hier eine schlimme Vorstellung nicht nur offenkundig verdrängt wird, sondern dass eben die Tatsache, dass die Verdrängung stattfindet, auch die Ursache für die kranken Verhaltensweisen ist und für das Leiden. Geht man davon aus, dass das hier die Ursache ist, dieser Komplex, dann kann man sich vorstellen, gelänge es, diese eingekapselte ursprüngliche krankmachende Vorstellung wieder freizusetzen, gleichsam wie bei einer Operation einer eiter gefüllten Höhle oder bei der Auskratzung einer kariösen Stelle am Zahn, das sind Vergleiche, die von Freud stammen, dann wäre die Vergangenheit gleichsam wie von der krankmachenden und dem Bewusstsein nicht mehr greifbaren Vorstellung bereinigt. Wir könnten also, das ist die These, wenn wir drankommen an diese verkapselte Angelegenheit und wenn wir die beseitigen, öffnen, wenn wir das wieder durchlässig machen, quasi die Vergangenheit nachträglich befreien von diesem krankmachenden, eingekapselten Element. Was Freud nun genau tut, könnte man als ein zugleich freies und doch durch die Macht des Analytikers auf spezifische Weise befördertes Sprechen machen charakterisiert. Sprechen machen und erinnern machen. Die Patienten legen sich hin, das bleibt immer gleich, und müssen bestimmten Spielregeln folgen. Das wird zu Beginn der Kur vereinbart. Sie werden nämlich aufgefordert, sich zu erinnern. Zum Zeitpunkt dieses Aufsatzes von 1895 ist das einfach die Aufgabe, versuchen, also erinnern Sie sich. Später modifiziert Freud das und fordert dann auf, dann lautet die Aufgabe, erinnern und erzählen Sie mir Ihre Träume. Die Träume kommen erst um 1900 dazu, also 95 noch ohne die Träume einfach die Aufgabe zu erinnern. Immer wenn dann der Patient, er soll frei sprechen, frei assoziieren, alles was ihm in die Erinnerung kommt, gleich sagen, wenn dann der Assoziationsfluss des Patienten stockt oder sich Ausweichmanöver zeigen vom Typ, ja, das weiß ich nicht mehr so genau, da, ja, also da fällt mir jetzt irgendwie gar nichts dazu ein und dergleichen, dann hat, so Freuds früher Text, der Arzt sich, Zitat, eines kleinen technischen Kunstgriffes zu bedienen. Ich zitiere, ich teile dem Kranken mit, dass ich im nächsten Moment einen Druck auf seine Stirn ausüben werde. Versichere ihm, dass er während dieses ganzen Drucks eine Erinnerung als Bild vor sich sehen oder als Einfall im Gedanken haben werde. Und ich verpflichte ihn dazu, dieses Bild oder diesen Einfall mir dann mitzuteilen, was immer es sein möge. Er dürfe es nicht etwa für sich behalten, weil er etwa meine, es sei nicht das Gesuchte, das Richtige oder weil es ihm zu unangenehm sei, es zu sagen. Keine Kritik, keine Zurückhaltung. Nur so könnten wir das Gesuchte finden, so fänden wir es aber unfehlbar. Dann drücke ich für ein paar Sekunden auf die Stirn des vor mir liegenden Kranken, lasse sie frei und frage ruhigen Tones, als ob eine Enttäuschung ausgeschlossen wäre, was haben Sie gesehen? Oder was ist Ihnen eingefallen? Zitat Ende. Und dieses Verfahren, dieser Trick, wie Freud selbst sagt, oder Kunstgriff, führt tatsächlich zum Ziel. Die Kranken berichten zwar zumeist nach diesem Moment des Erinnernhelfens oder dieses Drucks, wenn sie vorher irgendwie ins Stocken geraten waren, sie berichten dann zwar zumeist nicht direkt die gesuchte, endgültig verschwundene, pathogene Vorstellung, aber stets eine Vorstellung, die, so Freud, ein Mittelglied zwischen der Ausgangsvorstellung und der gesuchten Pathogenen in der Assoziationskette ist. Oder aber eine Vorstellung, die den Ausgangspunkt einer Gedankenreihe bildet, an deren Ende dann die krankmachende Vorstellung stehen wird. Der Patient produziert also Hinweise, oft Bilder, oder jedenfalls produziert er etwas, das als Hinweis genommen werden kann. Und das dann unter dem Druck des Vertrauens darauf, hier habe sich etwas Wichtiges, vielleicht sogar Verräterisches gezeigt, von dem Patienten wie dem Arzt im Fortgang des Gesprächs gleichsam wie ein Schlüssel verwendet werden kann. Namentlich kleine Hinweise des Arztes, die gleichsam in die richtige Richtung raten. Der Arzt muss also sozusagen lernen, so tastend mitzuraten, welche Richtung das nimmt, diese Assoziationskette oder Erinnerungskette. Diese kleinen Hinweise tragen dann zusätzlich zur Aufklärung bei. Und in dem Maße, wie der Patient von der, Peter Freud, wundersamen Welt der psychischen Vorgänge dann selbst aus eigener Kraft und im Prinzip bewusst Mitteilung erhält und macht, gewinnt man ihn selbst zum Mitarbeiter, so schreibt Freud. Bringt man ihn dazu, sich selbst mit dem objektiven Interesse des Forschers zu betrachten und drängt so den auf affektiver Basis beruhenden Widerstand zurück. Also ein sukzessives Kooperationsverfahren sozusagen, in dem aber im Zweifel dann immer mit diesem äußeren Kunstgriff, jetzt wird sich Ihnen zeigen, wie es weitergeht, der Arzt im Zweifel interveniert, macht diese Spur deutlich. Diese Spur verläuft also, ich muss das mal so, so ganz gerade läuft das nicht, ich muss das so ein bisschen schlängeln. irgendwie in Windungen zu auf die eigentliche Vorstellung, die Krankmachende ist. Und man fragt sich oder assoziiert sich kooperierend im Laufe der Kur in diese Richtung. Sowohl die Effekte als auch die Schwierigkeiten der kathartischen Methode, die übrigens kathartisch heißt, weil die Freilegung der eigentlich krankmachenden Erinnerung, das ist Freuds Beobachtung, daran erkennt er sie auch, regelmäßig dann mit einer heftigen Erregung einhergeht, griechisch Katharsis, mit einer regelrechten Krise, nach der dann aber Erleichterung und ein entspanntes Freiwerden vom Krankheitsdruck und auch ein Zurückgehen der Symptome zu beobachten sind. Also, wenn wir hier ankommen in der Kur, dann passiert was. Dann gibt es einen krisenhaften Zustand, dieser sozusagen Öffnungs- und Reinigungsprozess lässt den Patienten selbst nicht kalt, sondern ist eine Art Erregungszustand, Erschütterung, Weinen, Zusammenbruch, was in der Richtung. Danach dann aber die Erleichterung, das ist das Modell. Sowohl die Effekte als auch die Schwierigkeiten der kathartischen Methode scheinen, so beobachtet Freud, bei den verschiedensten neurotischen oder hysterischen Erkrankungen im Wesentlichen gleich auszusehen. Er schließt also, und eben dies macht den Aufsatz von 1895 so wichtig, aus den Wirkungen dieses ja nun sehr speziellen Verfahrens, das er da entwickelt hat, zurück auf die allgemeine Funktionsweise des Bewusstseins und des psychischen Apparats, sofern er denn an einer solchen Vorstellung sozusagen krank geworden ist oder leiden geworden ist. Dem Ich steht das vergessene, pathogene, krankheitsverursachende, leidenmachende Material nicht zur Verfügung und doch liegt dieses in irgendeiner geheimnisvollen Weise permanent bereit. Und zwar im Prinzip in richtiger und guter Ordnung, wie Freud sagt. Das ist merkwürdig genug, aber was noch merkwürdiger scheint, diese Ordnung ist tatsächlich eine, die man sozusagen im Laufe der Kur gesprächsweise erschließen und begreifen, verstehen kann. In der Art eines Rätsels weisen die vom Patienten selbst vorgebrachten Assoziationen selbst gleichsam den Weg ins Verborgene, in dieses Rätselhafte hinein. Und zwar oft gerade dann nicht direkt, sondern über raffinierte Umwege. Auch in der Umweglogik sozusagen steckt eine verborgene Ordnung. Jetzt diese widerständige oder Verteidigungsordnung, die der Patient aufbaut. Diese raffinierten Umwege in den einzelnen Deutungsdurchgängen, die Freud auch mitteilt, kann man das sehen, sind auch sozusagen von ihrer Logizität her raffinierte Umwege. Sie nehmen den Weg über semantische Brücken, über Bilder, über bildhafte assoziative Verbindungen. Und all diese Verknüpfungen des auch scheinbar zunächst mal nicht zusammengehörigen Materials verraten sich unter der Druckprozedur, dieser Sache mit dem Stirndruck, und auch später dann als, so wie sie im Traum zutage treten, als Spuren, die hineinführen in das verdrängte Problem. Das pathogene psychische Material, so charakterisiert Freud 1895 diesen eigentümlichen Befund, erscheint damit als Eigentum einer Intelligenz, die der des normalen Ich nicht notwendig nachsteht. Also eine verborgene Eigenlogik, und vielleicht sogar eine verborgene Form von strategischer Intelligenz steckt in dieser Erinnerungs- und Erinnerungsverschlüsselungs- und Erinnerungsverweigerungsordnung drin. Unterhalb oder im Rücken des Ich agiert eine unbewusste Macht oder eine unbewusste Dimension, in der die gelebte Erfahrung, auch wenn sie vergangen ist, gleichsam virulent bleibt und geordnet bereit liegt, in einer inneren Struktur. Wobei dieses Unbewusste, achten wir auf die Zeitstruktur, die sich hier auftut, im Medium der Symptome und der in der Erinnerungsarbeit hervorgeholten Spuren ganz souverän und gleichsam aus den Abgründen der Seele heraus alle äußeren Maße der Zeit zu überspringen vermag. Denn hier herrscht ja eine merkwürdige Eigenzeitlichkeit, dadurch, dass das Symptom sich sozusagen aktuell ja zeigt, wird diese Vergangenheit, die lange her sein kann, durch das Unbewusste quasi souverän übersprungen. Das Vergangene ist verbunden, verkettet, sagt Freud, mit der Gegenwart, und in der Gegenwart kristallisieren sich unter den besonderen Vorbedingungen der Kur dann schrittweise die Konturen der krankmachenden, aber verborgenen, fortwirkenden Vergangenheit heraus. Freud vergleicht das rund um den Kern der eng zum Trauma gehörenden Erinnerung, also Trauma kann man auch, das hier kann man auch Trauma nennen, mit dem medizinischen Ausdruck für eine Verletzung. Freud vergleicht dieses Material, das rund um den Kern der eng zum Trauma gehörenden Erinnerung angesammelt ist, mit einem Archiv, das in der Art von abgelegten Schichten durchaus auch einer chronologischen Ordnung gehorcht. Und das in der Analysearbeit gleichsam in umgekehrter Reihenfolge durchschritten werden muss. Also hier, Freud geht durchaus davon aus, dass hier so sozusagen chronologisch Schichten ablagern, sodass wir in der Nähe der krankmachenden Vorstellung tatsächlich auch in den Bereich von Erinnerungen kommen, die zeitlich in der Nähe dieses traumatischen Ereignisses gelegen haben. Die Analyse kehrt diese Reihenfolge der Entstehung und dann Sedimentierung von weiteren Zeitschichten quasi um bei der Reproduktion. Freud vergleicht diese retrograde, also rückwärtsgehende Erinnerungsarbeit mit der Lektüre eines thematisch zusammengehörigen, aber quasi umgekehrt abgehefteten Aktenbündels. Das Älteste zu unterst und dann immer die aktuelleren Sachen obendrauf. Zitat: Das frischeste, jüngste Ereignis des Faszikels kommt als Deckblatt zuerst und den Schluss macht jener Eindruck, mit dem in Wirklichkeit alles anfing. Also hier sehen Sie, es gibt eine sozusagen der gelebten Zeit entsprechende Chronologie in diesem Material, aber gleichzeitig gibt es auch dieses Fortwirken und diese eigentümliche Eigenzeitlichkeit, mit der man sich in der Kur dann rückwärts arbeitet, die durchaus nicht linear verläuft. Also an bestimmten Punkten wird es schwierig und an anderen geht es dann leicht und so weiter. Und es wird je schwieriger, je näher man diesem Kernproblem kommt oder dieser Kernvorstellung. Das ist das Modell. Wir haben es bei dem nicht, das ist auch Freud scharf bewusst, einfach mit einem Rückblättern zu tun. Also insofern ist das Bild mit dem Aktenbündel, mit dem umgekehrt abgehefteten, missverständlich. Es geht nicht um eine einfache Gedächtnisablage, die besichtigt werden muss, sondern mit einem komplizierten Vorgang haben wir es zu tun, der im Grunde auf eine aktive Reproduktion des Vergangenen jeweils sozusagen Station für Station hinausläuft. Gewesenes wird erstens als dieses vergessene Gewesene freigelegt, also könnte man sagen aufgeblättert. Aber es wird zweitens eben damit auch noch einmal neu hervorgerufen, in seiner tatsächlichen heutigen Bedeutung bewusst erfahrbar und in gewisser Weise auch erstmals als das, was es ist, vor Augen gestellt. Nämlich als dieses Gewesene, das in seiner aktuellen, verdrängt mächtigen Bedeutung heute als Symptom für mich wichtig ist, mich krank macht. So habe ich diese Vorstellung ja noch nie gesehen. Also in gewisser Weise produziere ich sie auch erstmals als das, was sie wirklich für mich ist. Sie sehen, dass da mit dem verdrängten Erfahrungsgehalt eine überaus zweideutige Zeitlichkeit innewohnt. Er hat die Bedeutung eines vergangenen Ereignisses und zugleich doch auch eine Bedeutung, die ja nachträglich erst entstanden ist und gewachsen ist und eine Bedeutung, die sozusagen ihre eigentliche dramatische Kraft hier und jetzt für mich hat. Das Ereignis wirkt als eine bedrückende Drohung für das Ich und im Kontext der Neurose widersetzt sich das Ich, gerade bezogen auf diese Aktualmacht des Ereignisses, gegen die Analyse und gegen die Entschlüsselung dieser Bedeutung, die das vergangene Ereignis für uns hat. Das ist also eine Dynamik, die ganz hier in der Gegenwart, wenn wir uns also vorstellen, hier ist diese Situation, wo wir uns in der Gegenwart in der analytischen Tour befinden, die das vergangene Ereignis ausschließlich hier hat. Dieses Drama, wo man die aktuelle Balance der Krankheit gleichsam unbewusst gegen das schmerzhafte Öffnen dieser alten Wunde verteidigt. Der frühere Freud hat, also der frühe, auf den wir uns jetzt beziehen, hat tatsächlich dieses Schichtenmodell verwendet. Das unbewusste Material umgibt die krankmachende Vorstellung, und zwar in konzentrischen Ablagerungen, sagt er, und je mehr der Arzt sich dem Kern der Sache nähert, desto größer wird in der Analyse der Widerstand, bis schließlich das Trauma erreicht ist, die Drohung sich entlädt und der verdrängte Gehalt sich damit gewissermaßen erledigt. Freud hat nun dieses Modell im Laufe der Jahre verfeinert und ausdifferenziert, das habe ich schon gesagt. Unbewusstes, Vorbewusstes und Bewusstes, später nennt er das Es, Ich und Über-Ich, das sind beteiligte Instanzen, die er hier ausmacht. Und die Struktur des Verdrängten, dieses hier, differenziert er auch aus. Es hat aus der späteren Sicht nicht mehr die einfache Gestalt eines leidenmachenden Kerns, einer einzigen Vorstellung, der dann umgeben ist von sedimentierten Erinnerungsschichten konzentrischer Art. Auch die Arbeit der Analyse erweist sich, wie Freud dann über die Jahrzehnte in seiner Praxis erlebt und auch dann jeweils immer mit beschreibt, als schwieriger, komplizierter als zu Anfang gedacht und auch komplizierter als dieses Modell es nahelegt. Der Arzt gräbt nämlich nicht einfach nur in den unbewussten Hinweisen, die das vom Patienten geäußerte Material ihm passiv liefert, sondern der Arzt stößt dabei auf einen überaus tückischen Mechanismus, den Freud dann beschreibt und der in dem frühen Hysterieaufsatz nur kurz erwähnt wird. Es ist nämlich so, dass der Patient oder die Patientin auf die Freilegung dieser verborgenen Abwehrstrukturen nicht nur mit Abwehr reagiert, sondern ihrerseits mit ganz bestimmten, sozusagen eigens hervorgebrachten ambivalenten Gefühlen, die auf den Arzt projiziert werden. Die Patienten übertragen ihre aggressive Abwehr gegen diesen Zugriff auf das Problem auf den Arzt. Sie übertragen auch besondere hoffnungsvolle Zuneigung auf den Arzt. Und diese ganzen hierdurch ausgelösten Gefühle und Verhaltensweisen, die sozusagen gar nicht mehr dem Problem der Arbeit am erkrankten Komplex dienen, sondern sich direkt auf die Person des Analytikers beziehen, mischen sich dann in die Therapiearbeit hinein. Dieses Phänomen, Freud nennt es das Phänomen der Übertragung, hat ihn in seinen späteren Schriften sehr beschäftigt und ihn hat in dem Zusammenhang dann auch nochmal genauer interessiert, was man hier im Modell schon erkennt, aber hier ist es noch nicht sehr genau untersucht, wie eigentlich überhaupt diese sozusagen die energetische Seite dieses ganzen Dramas aussieht. Also wenn da von Widerstand die Rede ist oder von Drängen von Seiten des Analytikers, wie überhaupt ist sozusagen die Triebökonomie dieses ganzen Geschehens zu verstehen? Welche libidinösen Kräfte verbergen sich in diesem geheimen Drama um Verdrängen, Erinnern, Hervorholen, die Produktion dieser verschiedenen Deckerinnerungen und so weiter. Auch die Rolle der Erinnerung und die Frage, was passiert hier eigentlich zeittheoretisch gesehen, wird vom späteren Freud etwas anders gesehen und neu durchdacht. Was genau bedeutet diese Vorstellung, bewusst machen von etwas Vergessenem, Vergangenem, Verdrängten in der Analyse? Und wie kommt es überhaupt, dass etwas bloß Erinnertes nicht nur derart krankmachend wirken kann, sondern ja dann auch gesund gemacht werden kann, sozusagen, der Gesundung dienen kann? Es gibt einen Aufsatz von 1914, der heißt Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten. Und hier hat Freud solche Fragen nach der Funktion des Erinnerns und dem Zusammenhang von Bewusstsein und Erinnern über dieses einfache, sage ich mal, Kettenmodell hinaus weiterverfolgt. Freud verzichtet 1914 inzwischen längst auf diese anfangs verwendete Druckprozedur mit der Stirn, mit dem Stirndruck. Er stützt sein Verfahren in dieser Zeit ganz auf die eigene Gesprächskunst und auf diesen Auftrag, die Assoziationen frei fließen zu lassen und auf den daraus dann resultierenden Gesprächsfluss plus den Gesprächsanlass, die mitgeteilten Träume. Mehr als vorher entpuppt sich zu dieser Zeit bereits für Freud als der eigentliche Gegner in der Behandlung nicht sozusagen ein verdrängungsbedingt lückenhaftes Sich-Erinnern-Können des Patienten. Also hier zu Anfang ist es ein bisschen ja so, also hier sitzen die beiden und ziehen am selben Strang und der Patient versucht sich zu erinnern, er kann aber leider nicht richtig erinnern. Das verlagert sich, Freud sieht jetzt stärker den Patienten als einen Menschen, der sich in einer aktuellen Abwehrsituation befindet. Der Patient hat nicht bloß gleichsam durch die Neurose bedingt ein schlechtes Gedächtnis, sondern sein Unbewusstes wehrt sich sozusagen aktiv, hier und jetzt geschickt und höchst wissend, diese eigentümliche Macht oder Intelligenz steckt da drin, höchst wissend gegen die Zumutung, sich zu erinnern. Und er wehrt diese Zumutung ab. Damit schützt der Patient nicht nur sein schmerzendes Inneres, sondern so Freud nun, und das ist die theoretisch entscheidende Veränderung, eigentlich wiederholt der Patient, indem er abwehrt, auf eine besonders markante und intensive Weise immer wieder neu dieses zugrunde liegende Verkapselungsmuster. Also eigentlich wiederholt er sein neurotisches Symptom. Er kommt nicht nur an irgendwas nicht dran, sondern in gewisser Weise ist er in einer Wiederholungsspirale gefangen, die ihn immer wieder auf diese Vorstellung sich beziehen lässt in seinem Verhalten. Allerdings natürlich versteckend und abwehrend. Fasst man es so auf, dann reproduziert der Patient in der Analyse das Vergessene und Verdrängte im Grunde also gar nicht im Modus einer Erinnerung, sondern, wie Freud sagt, als Tat. Er wiederholt. Er macht etwas. Er erinnert sich nicht, sondern er wiederholt aktiv eine Erfahrung, ohne natürlich zu wissen, dass er wiederholt. Zeitlich gesprochen, je stärker es in seiner aktuellen Wirksamkeit hervortritt, desto eher rutscht das Symptom, besetzt das Trauma eigentlich die Gegenwart. Also dieser ganze Problembereich rutscht im Grunde eigentlich hier hin, je mehr der Patient sozusagen da gepackt ist, wo das eigentliche Problem sitzt. Man kann die Analyse nicht nur wie einen Rückstieg in das unbewusst abgelagerte Gewesene in der Psyche des Patienten betrachten, sondern vielleicht besser sollte man sie betrachten als eine Art Herauslocken oder Hineinholen der Wirklichkeitsmacht einer auf gewisse Weise zeitlos in den Patienten hineingelagerten Verletzung in die Reichweite eines aktuellen Hier und Jetzt. Eben damit wird das Erinnern zum Wiederholen und die aktuelle Behandlungssituation steht im Mittelpunkt der Arbeit. Nicht etwa irgendein Gründeln irgendwo tief im Archiv, ganz am Ende dieses Aktenbündels auf der letzten Seite sozusagen. Die frisch entfesselte Neurose ist der eigentliche Gegenstand der Kur und nicht das Vergangene. Freud beschreibt das so, Zitat, beginnt die Kur unter der Patronanz einer milden und unausgesprochen positiven Übertragung, so gestattet sie zunächst ein Vertiefen in die Erinnerung, wie bei der Hypnose, währenddessen selbst die Krankheitssymptome schweigen. Wird aber im weiteren Verlauf diese Übertragung feindselig oder überstark, also setzt da sozusagen Widerstand ein und darum verdrängungsbedürftig, so tritt sofort das Erinnern dem Agieren seinen Platz ab. Von da an bestimmen dann die Widerstände die Reihenfolge des zu Wiederholenden. Der Kranke holt aus dem Arsenale der Vergangenheit die Waffen hervor, mit denen er sich der Fortsetzung der Kur erwehrt und die wir ihm Stück für Stück entwinden müssen. Ende des Zitats. Sie merken, die Dynamik verlagert sich. Wir gehen nicht hier nach hinten, sondern hier wird sozusagen rausgelockt und der Analytiker merkt an dem Maße, wie sozusagen jetzt hier die Waffen der Vergangenheit gezückt werden, dass er auf der richtigen Spur ist. Also man müsste den Pfeil fast umkehren. Früher war das eine Art Spurenkunde nach rückwärts. Aus der neueren Perspektive ist es eher ein Hervorlocken des Verdrängten aus seiner Deckung sozusagen. Und das, woran der Analytiker merkt, dass er auf der richtigen Spur ist, sind diese Widerstände oder diese Manöver, die sich als Hindernis in der Analyse dann auswirken. Eigentlich wird also überall, wo die Neurose wirkt und wo wir sozusagen in der Nähe des Problems sind, gerade nicht erinnert, nicht in einem entspannten Sinne, lediglich in der Vergangenheit sich bewegt, sondern da wird dann eben die Erinnerung ersetzt durch etwas, das im Grunde das Gewesene wiederholt oder hierher in die Gegenwart holt. Nicht etwas Historisches hat man in der Analyse vor sich, sondern eine Aktualmacht. Und die Behandlung ist nicht eigentlich eine Erinnerungstechnik, sondern eine Technik des Wiederholenlassens. Ein Stück reales Leben wird sozusagen auf die Bühne dieses Sofas oder dieses kleinen Raums, in dem behandelt wird, geholt. Es wird heraufbeschworen und dann umarbeitend aktuell neu durchlebt. Für den Analytiker stellt sich damit eine Doppelaufgabe. Er muss erstens mit dem Patienten das Erinnern alten Stils praktizieren, also erinnern Sie sich an früher, und er muss andererseits den darin gelegenen aktuellen Kampf erkennen und den sozusagen in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellen. Den Kampf, den der Patient kämpft und für den der Patient mit Vorliebe die Übertragung wählt, also die direkte Einbeziehung der Person des Analytikers in dieses Gefühlsdrama, in dem er wiederholt, was ihn leiden macht. Dann passiert das, was in der Übertragung das Problem ist. Der Patient wendet sich, sofern der Arzt sozusagen an diesen Widerständen entlang arbeitet, gegen den Arzt oder noch häufiger, er verliebt sich in ihn, er oder sie. Jedenfalls weist er ihm eine Rolle zu, die dann jeweils zu seinen eigenen unbewussten Absichten strategisch passend ist. Die Aufgabe des Analytikers wiederum ist, sich dieser Zumutung sozusagen mitzuspielen, in dem, was da wiederholt wird, zu entziehen. Er muss ihn zurückweisen. Die Aufgabe des Analytikers ist es, fremd zu bleiben und den bloßen Wiederholungscharakter der Übertragung zu spüren zu geben. Das ist ja der Witz. Der Patient soll sich, wie es in diesem Zitat vom Anfang hieß, sozusagen aus der Distanz sehen. Er soll sehen, dass er bloß etwas wiederholt. Insofern verweigert der Arzt alles, was ihn selbst sozusagen in die aktuelle Dramatik mit einbezieht. Findet der Patient dann schließlich, nicht zuletzt dank der produktiven Enttäuschung in der Gesprächskur, aus dieser bedrückenden Aktualität einer das Gewesene bloß wiederholenden Übertragung heraus und findet er zurück, dann wird aus dem in die Gegenwart hineinreichenden Trauma endlich wiederum ein bloßes, ein echtes sozusagen sich auf die Vergangenheit richtendes Erinnern. Dann kann man es sozusagen als Erinnerung auch in der Vergangenheit lassen und haben und ertragen. Gelingt das also, die Verwandlung einer Wiederholung in eine echte Erinnerung, dann hat der Patient die Klammer seiner Symptome erfolgreich gelöst. Das Hauptmittel stellt Freud denn auch in seinem Aufsatz von 1914 fest, den Wiederholungszwang des Patienten und also die Macht der Neurose zu bändigen und ihn zu einem Motiv fürs Erinnern umzuschaffen, liegt in der Handhabung der Übertragung. Entscheidend für uns ist dieses Alternieren zwischen Wiederholung, also aktuellem, und der Alternative einer Erinnerung die sozusagen das allzu Gegenwärtige in der Lage ist zu entlassen, endgültig ins Vergangene. Die Übertragung funktioniert dabei als Tummelplatz, in dem der Patient durch das Erinnern provoziert, seinen Wiederholungen zunächst mal ausgeliefert ist und diese dann gleichsam am Analytiker ausagiert, solange bis er dann im Glücksfall erstmals in ein distanziertes und nun verdrängungsärmeres, ruhiges Erinnern zurückfindet. Achten wir noch einmal auf die Implikationen für die Zeit, die in diesem Modell stecken. Eine eigentümliche Schleife, könnte man sagen, bindet das Seelenleben hier gleichsam an die Vergangenheit und an die Gegenwart zugleich. Und die Gegenwart wirkt im Gelingensfall eines im Rahmen von Freuds Kur, also im Medium des Gesprächs, auf Distanz gebrachten Wiederholungszwangs, dann tatsächlich auf die Vergangenheit zurück. Das wäre ein nächster Schritt. Stellen wir uns vor, hier hat also diese im Schauplatz der mitgeteilten Assoziationen und der Gespräche und so weiter, hat hier das Entscheidende stattgefunden. Ist diese eigentümliche, durch Verkettungen hineingeordnete Trauma im Leben des Patienten plötzlich eine andere Qualität erhalten? Ist es wie in diesem alten Bild sozusagen geöffnet und rausgelassen? Kann es einfach zu einer Erinnerung unter vielen werden? Dann hat ja hier in der Gegenwart nicht nur dieses Drama des Gegenwärtigseins von etwas Vergangenem stattgefunden, sondern die Arbeit hier mit dem Material, die Gesprächsarbeit hat dazu geführt, dass hier sozusagen nachträglich die Vergangenheit geändert wird. Es ist dann ja etwas anderes. Es gibt also eine Art Rückgriff dann auch wiederum von hier in der Heilung, sofern sie gelingt. Der unter zeittheoretischen Gesichtspunkt ja nun alles andere als selbstverständlich ist. Wir haben nicht nur die Relevanz des Vergangenen, wir haben auch nicht nur die Tatsache, dass das Vergangene irgendwie hineinspukt in unsere Gegenwart, sondern wir können sogar von der Gegenwart aus sozusagen das Vergangene modifizieren, ihm eine neue Rolle geben. Die Zeit der Psychoanalyse läuft damit in einem doppelten Sinne rückwärts sozusagen, retrograd, in Schritten zurück. Vergangenheit wird erstens von der Gegenwart her erschlossen und wird sozusagen in dieser Gegenwart als etwas explosiv Wirksames heraufbeschworen und verliert damit den Vergangenheitscharakter. Und zweitens wird die Vergangenheit dann in der Gegenwart neu formbar. Sie kann sogar nachträglich bewältigt oder erledigt werden. Unsere Vergangenheit ist damit nicht, weil wir uns über sie Illusionen machten, sondern weil sie jeweils nur als diejenige für uns gültige und wirksame Vergangenheit überhaupt Vergangenheit sein kann, als die wir sie haben, von einer Gegenwart her, der Gegenwart, in der sie wirkt, regelrecht revidierbar. Unsere Lebensgeschichte, wenn wir einen Schritt zurücktreten, ist damit in zeitlicher Hinsicht in keiner Weise etwas Objektives. Sie kann gar nicht objektiv sein, denn sie ist die Vergangenheit, die für unsere Gegenwart als Vergangenheit wirkt und gelten kann, eine Art Geltungsphänomen, unsere Lebensgeschichte. Noch wichtiger, diese lebensgeschichtliche Zeit verläuft ganz anders, nur in sehr eingeschränktem Sinne synchron mit der physikalischen Uhrenzeit. Sie verläuft also ganz anders als die sozusagen ordentlich gemessene Zeit. Im Erinnern, in dem, was wir durcharbeiten und in dem, was uns unbewusst bestimmt, läuft die Zeit gleichsam vor und zurück. Was für uns hier als vergangene Macht wirksam ist, haben wir ja sozusagen in gewisser Weise in zwei Richtungen als Vergangenes, Unvergangenes oder Unvergangenes, Vergangenes oder wie auch immer bei uns. Die Zeit strahlt sozusagen aus, unsere biografische Zeit, die Zeit der einzelnen Vorstellungen und Ereignisse in unserem in unserer Lebensgeschichte. Sie strahlt aus vom Gewesenen ins Aktuelle hinein und aus dem Aktuellen ins Gewesene zurück. Und sicher auch ein wenig Richtung Zukunft. Wenn sich Nietzsches jetzt unter dem Vorzeichen der ewigen Wiederkunft als etwas darstellt, in dem alles mit allem verkettet ist, so ist Freuds Zeittheorie nicht ganz so total. Bei ihm gibt es keine ewige Wiederkunft. Und sie löscht auch die Dimension der Vergangenheit und der Zukunft nicht auf so fatale Weise aus, wie es der schwerste Gedanke bei Nietzsche tut. Aber es steckt auch diese eigentümliche, sozusagen wiedergängerhafte Macht des Vergangenen für eine Gegenwart, die gar nicht in einer sicheren Weise nicht auch Wiederholung sein könnte, drin im Freudschen Modell. Also die Wiederholung, also wenn ich der Neurotiker, der an bestimmten Punkten sozusagen immer wieder dasselbe tut, da steckt so eine kleine Nähe zu dieser Wiederkunft drin. Natürlich also sozusagen mehr von der Figur her, nicht von dem Gesamtkonzept. Für den Neurotiker ist die Frage vergangen oder gegenwärtig oder Singularität oder Wiederholung von Ereignissen eine, die sich nur sehr schwer klar beantworten lässt. Vielleicht könnte man sagen, die Freudsche Zeittheorie ist die Theorie eines Feldes von Temporalität, in dem es eine Menge so ausstrahlender Effekte gibt, Tiefenschichten und Verzweigungen, die jeweils vorwärts wie rückwärts wirksam sein können und vorwärts wie rückwärts auch erreichbar sind. Ja, zum Schluss nicht lang, nur kurz, noch zu dem in Freuds Zeitdenken mitentworfenen Gedächtnismodell. Sie sehen ja deutlich in der komplizierten, man möchte sagen, beinahe dialektischen Aufgabe dieser Erinnerungsarbeit, die eigentlich gar nicht auf ein Erinnern, sondern auf ein Vergegenwärtigen oder Wiederholen und dann Vergegenwärtigen des Charakters der Wiederholung hinausläuft, steckt eine neuartige Anthropologie der Art und Weise der Fortdauer von Erfahrenem in unserer Erfahrung. Der Mensch erscheint als ein Erfahrungstier, aber als eines, das über einen besonders komplexen und Gedächtnis- und Erinnerungsapparat verfügt. Was ist das Besondere unseres Erinnerns, des menschlichen Erinnerns? Freud entwickelt diese Frage in einem ganz kleinen Text von 1925, der sogenannten Notiz über den Wunderblock. Unsere Erinnerung, das ist Freuds Ausgangsüberlegung, bewahrt offenkundig Dauerspuren des von den Sinnen Aufgenommenen und Gedachten. Dabei scheint die Erinnerung nahezu unbegrenzt aufnahmefähig zu sein und sie funktioniert so als unbegrenzt aufnahmefähiges Reservoir, offenkundig dank einer scharfen Trennung gegenüber dem Bereich der aktuellen Eindrücke, dem System Wahrnehmung und Bewusstsein, wie Freud das nennt. Manchmal erinnern wir uns, ansonsten aber nehmen wir aktuell und bewusst sinnlich wahr. Das ist die Vorstellung, die wir in der Regel haben. Wir sind Wahrnehmungswesen und dann gibt es da auch noch die Erinnerung, da legen wir dann mal sowas ab. Aber wir haben die dann eben in unserem Bewusstsein. Freud dreht das nun um in dieser kleinen Studie über den Notiz über den Wunderblock. Fast scheint es, als entstehe im Wahrnehmungssystem Bewusstsein nur ausnahmsweise. Anstelle von Dauerspuren, anstelle von Erinnern. Das ist Freuds Perspektive. Das, was wirklich absinkt, können wir nicht mehr denken. Und das, was wir denken können, ist in die Zone des eigentlichen, des nicht via Gedanken, sondern via Körper und Verhalten wirksamen Gedächtnisses noch gar nicht hineingefunden. Freud greift zu einem Vergleich, um diese Idee eines quasi, also eines wichtigen, eines tiefen Gedächtnisses, sozusagen als Grundorgan, dem unser Bewusstsein nur so, sozusagen als dünne Hülle aufsitzt, deutlich zu machen. Er greift zu einem Vergleich, er vergleicht unseren psychischen Apparat mit einem Wunderblock. Der Name ist, glaube ich, nicht mehr in Gebrauch. Aber das Gerät kennen Sie alle. Es geht da um etwas, wir kriegen das in Spielzeugläden. Das ist ein Wachstäfelchen mit einer Art Pergamentpapier drüber gelegt, über dem eine Plastikfolie liegt, sodass man mit einem spitzen Griffel oder Stäbchen dunkle Buchstaben auf dieses Täfelchen schreiben kann. Der Griffel drückt sich ein und in den beschriebenen Rinnen klebt da sozusagen das Pergamentpapier dunkel an der Wachsschicht, die drunter liegt. Also ich weiß nicht, ob Sie es kennen, gibt es so in dem Format in der Regel noch so als Kinderspielzeug. Will man die Schrift löschen, die man da so draufgeschrieben hat, dann zieht man das Täfelchen heraus, da gibt es einen Trennbügel drin und dieser unsichtbare Bügel löst das Deckpapier von der Wachsfläche ab. Damit ist der Wunderblock schriftfrei und er ist bereit, neue Aufzeichnungen aufzunehmen. Freud zieht nun parallel. Dieses Gerät dient ihm als Beispiel, als Modell. Diese durchsichtige Plastikfolie, die da oben drüber gespannt ist, fest, ein Schutz, ist ein Schutz des Pergamentpapiers vor dem Griffel. Ähnlich besteht, so Freud, unser seelischer Wahrnehmungsapparat aus zwei Schichten. Einem äußeren Reizschutz, der die Größe der ankommenden Erregung herabsetzen soll und auch die einfachen Reize wegfiltert, und aus der reizaufnehmenden Oberfläche dahinter, dem System, so nennt er das, Wahrnehmung, Bewusstsein. Also hätten wir hier so zwei Schichten. Wahrnehmung, diese Schutzschicht, die Plastikschicht und dann dieses Papierchen, dieses dünne Wachspapierchen als Bewusstsein. Zieht man das Pergamentpapier eines Wunderblocks einmal ganz ab, baut man das Ding auseinander, dann sieht man, dass die Dauerspur des Geschriebenen auf der Wachstafel selbst, die darunter liegt, erhalten bleibt. Hält man diese Wachstafel richtig gegen das Licht, dann sind die eingedrückten Rinnen alle noch lesbar. Der Block vereinigt also die beiden Leistungen, die auch unser psychischer Apparat in sich vereinigt. Das ist Freuds Schluss. Die Aufgabe, nämlich stets aufs Neue, zwar einerseits freie Aufzeichnungsfläche bereitzuhalten, andererseits aber die Dauerspuren zu bewahren. Und der psychische Apparat, das, so verwendet Freud das Modell, macht es genauso wie dieser Block, indem er zwei vollkommen getrennte Systeme dafür bereithält. Eben diese reizaufnehmende Schicht, das System Wahrnehmung und Bewusstsein, das System ohne Dauerspuren und dann darunter sozusagen diese Wachsschicht, das Gedächtnis, in dem die Grundlagen der Erinnerung abgelagert sind. Freud geht mit seiner Überlegung nur noch einen Schritt weiter, indem er sich fragt, von welchem der beiden Systeme, wenn die so gebaut wären, denn wohl eigentlich die Initiative ausgeht. Könnte es nicht sein, so in Freuds Überlegung, dass das System Wahrnehmung und Bewusstsein gleichsam völlig durchlässig ist? Also wir haben hier einen Eindruck. Nehmen wir mal an, die Wahrnehmung lässt ihn ein, dann haben wir ihn als bewussten Eindruck und dann sinkt er ab in diese Zone. Wir haben es eigentlich erst erfahren, wenn es hier angekommen ist. Und dieses hier ist eigentlich eher so eine dünne Zwischenzone. Und könnte es sein, dass diese Zwischenzone, dieses System Wahrnehmung und Bewusstsein, eigentlich durchlässig ist? Und jeweils überhaupt nur in Gang tritt, wenn es von unten her, vom Unbewussten, von der sozusagen spurentragenden Schicht freigegeben wird. Kommen also das Sensorium, also die Sinneswahrnehmung, aktivierenden Reize, die Besetzungsinnovationen nennt Freud, das im Grunde aus dem unbewussten Inneren der Person und gar nicht erst aus dem Bewusstsein. Also, die Frage ist durchaus brisant, wenn man sich überlegt, wie wir uns unser Bewusstsein in der Regel vorstellen, sozusagen als die Hauptsache fürs Denken und für unser Selbstgefühl. Freud überlegt nun, ob es nicht sozusagen von hier her geregelt wird. Naja, so, ja. Ob überhaupt der Reiz durchgelassen wird oder nicht. Die eigentliche Regie würde also diese geheimnisvolle Intelligenz da unten führen, die dafür sorgt, ob in diesem System Wahrnehmungsbewusstsein überhaupt etwas ankommt, uns etwas als Bewusstes gegeben sein kann, als Phänomen. Solange das System von unten her sozusagen freigegeben ist, empfängt es die vom Bewusstsein begleiteten Wahrnehmung und leitet die Erregung weiter in die unbewussten Erinnerungssysteme. Zitat Freud, sobald die Besetzung zurückgezogen ist, also sobald diese Nerven da nicht mehr freigegeben sind, erlischt das Bewusstsein und die Leistung des Systems Wahrnehmung und Bewusstsein wird quasi sistiert, angehalten. Es wäre so, sagt Freud, als ob das Unbewusste mittels des Systems Wahrnehmung und Bewusstsein der Außenwelt Fühler entgegenstreckt, die rasch zurückgezogen werden, nachdem sie die Erregung der Außenwelt verkostet haben. Ich ließe also die Unterbrechungen, die beim Wunderblock von außen her geschehen, durch die Diskontinuität der Innovationsströmung zustande kommen und am Ende einer wirklichen Kontaktaufhebung stand in meiner, Zitat Johannes Freud, in meiner Annahme die periodisch eingetretene Unerregbarkeit des Wahrnehmungssystems. Dann der Schlüsselsatz, ich vermute, dass diese diskontinuierliche Arbeitsweise des Systems Wahrnehmung und Bewusstsein der Entstehung der Zeitvorstellung zugrunde liegt. Das erkläre ich jetzt nochmal hier am Modell. Ein kühner Griff, die Annahme, das Unbewusste würde sozusagen jeweils befristet bewusste Wahrnehmungen zulassen und das immer getaktet machen. Also da kommen jetzt viele neurophysiologische Annahmen rein, läuft darauf hinaus, dass es im Grunde das Unbewusste ist, das ab und zu Wahrnehmung und Bewusstsein zulässt und dann wieder kassiert. Und das passiert rhythmisch. Und dieser Rhythmus, sozusagen des Zuschaltens und Abschaltens von Bewusstsein oder von Wahrnehmungserfahrung, von Wahrnehmungseindrücken, das wäre so etwas wie die Grundoperation der Zeit. Der Zeit, die dann auch diesen ganzen Mechanismus zugrunde liegt. Denn es ist klar, wenn wir es zum Beispiel mit Widerständen zu tun haben, wenn hier im Gespräch der Analytiker recht erfolgreich an irgendeinem bestimmten Punkt an eine Sache rührt, die sozusagen wehtut, dann sorgt die Regie hier dafür, da wird Bewusstsein ausgeschaltet. Das ist sozusagen dann weg. Da kann ich mich nicht erinnern. Dann ist die Spur nicht mehr da. Und diese Spur muss erst sozusagen dem wieder abgenötigt werden, diesem Unbewussten, indem man es immer wieder in Schritten sozusagen zur Öffnung des Systems Wahrnehmungsbewusstsein veranlasst. Muss man jetzt nicht übertrieben vertiefen, es ist wie gesagt ein klitzekleiner Text, in dem Freud diese Spekulation mal durchspielt. Ich finde es ganz interessant, dass wir hier sehen können, wie Freud auf seine Weise auch wieder sucht nach einer neuen Form sozusagen von materialistischer Erklärung für Zeitphänomene, die wir in keiner Weise sozusagen mit physikalischen Zeitbegriffen irgendwie fassen können. Es ist vom Innen her, von der Dramatik dieser in der Behandlung hervortretenden Gedächtnis-Vergegenwärtigungs-Wiederholungslogik her zurückgeschlossen auf diese Art von sozusagen Wirkungsmacht des Unbewussten. Und dann ist diese Wunderblock-Überlegung einfach mal so der Versuch, so ein Modell anzubieten, in die sich diese neue Form sozusagen von, naja, soll man da sagen, Innerzeitlichkeit, vielleicht Körperzeitlichkeit oder Körpergeschichte, Zeitlichkeit einschreibt in unser So-Sein. Wobei das Ich ja jetzt nicht irgendwie eine vollkommen marginale Größe ist dabei. Die Kooperation, die hier möglich ist, führt ja weit. Also das Ich ist auch Teil dieses Geschehens. Es ist gar nicht so einfach zu sagen, wenn man das mal als Materialismus deuten wollte, welcher Ebene das nun eigentlich gelagert ist und was da sozusagen die Substanz, die gemeinsame Substanz des Unbewussten, des Bewussten, der Wahrnehmung und des sprechenden Ich, des auch ja sozusagen arbeitenden, denkenden und bis zum gewissen Grad auch freien Patienten wohl sein könnte. Ja, das war jetzt sozusagen nur noch mal so als kleiner Ausblick, auch ein Blick in die Freudsche Werkstatt. So hat Freud gearbeitet mit solchen im Grunde genial einfachen Modellen, um mal eine Lösung zu finden, wie man also das, was bewusstseinsphilosophisch sozusagen immer von hierher gedacht wurde, mal einfach probeweise umzukehren und ein Modell anzubieten, wo wir das ganze Gewicht und die Richtung sozusagen so herum haben und die Sedimentierungsrhythmen und die Sensibilisierungsrhythmen sozusagen auf ein Unbewusstes zurückgehen. Unbewusstes ist auch nur ein Hilfswort. Also die Spuren tragen eine Schicht, das ist eigentlich ein ganz schönes Bild. Unbewusstes klingt immer wie so ein Dämon oder sowas. Also das ist an dem Punkt überhaupt nicht so gemein. Ja, das wollte ich exemplarisch vorgestellt haben. Jetzt hätten wir wieder die berühmten 5 Minuten, falls noch Fragen wären.
Wie passt der Begriff der Verdrängung, sozusagen die Komplementarität von Bewusstsein und Unterbewusstsein oder Unbewusstsein in die Bildung haben? Muss man das irgendwie noch überlagern? Oder?
Ja, also wenn man, ist ein bisschen die Frage, die Verdrängung ist ja eigentlich auch schon eine zusammengesetzte Angelegenheit. Wenn wir uns das genauer angucken, ist es ja eine relativ komplexe, auch raffinierte Form von Verbergungslogik, wie sich da verschiedene sedimentierte Erinnerungen so ablagern und wie sie dann auch in der Lage sind, wenn man jetzt die etwas spätere Sichtweise nimmt, sich sozusagen Stück für Stück zu widersetzen, zu verstecken und so weiter. Das wären in dem Modell gesprochen alles Operationen, die ihre Gestalt dadurch bekommen, dass das dass sozusagen die eigentlich spurentragende Schicht, das Unbewusste, immer wieder sozusagen selektiv abschaltet. An markanten Stellen abschaltet, verlagert, verdreht, für Blackout sorgt, um es jetzt so ganz blöd auszudrücken. Natürlich ist die andere Frage die nach der Energie, die da drin steckt. Das Thema habe ich jetzt ein bisschen auf sich beruhen lassen. Freud rekonstruiert das Ganze auch sozusagen als energetisches Phänomen. Also die Libido ist so eine Energieform, die dem ganzen Geschehen hier unterlegt. Das ist also wie aufgeladen, kann man vielleicht sagen. Und da laufen, das könnte man so mit Vektoren da noch reintragen, da laufen also gegenläufige oder sich verkreuzende oder verstärkende oder abschwächende Energievektoren noch mit. Das könnte man wahrscheinlich in den Wunderblock auch noch reinrechnen, dramatisch ernst hat das selbst nicht genommen in dem Text. Das ist also eher so, also mal so ein Illustrationsversuch. Aber die Verdrängung besteht aus diesen ganzen Einzelelementen, so kann man sagen. Es ist nicht einfach eine Maßnahme, also etwas, was so aktartigen Charakter hat, sondern besteht aus diesen vielen kleinen, fatalen Bausteinchen oder Mechanismen, weswegen es auch so schwierig ist und so eine mühselige Prozedur. Also man kann eben nicht einfach den einen Punkt finden, das thematisieren, dann war es das, sondern das ist das Gewicht eines ganzen leidenden Lebens sozusagen, dass kleine einzelne Aspekte hier noch dazugefügt hat, immer dort, wo es auch eben kollidiert ist, der schon schmerzende Komplex mit einer Wirklichkeit, die sozusagen darauf traf. Also wahrscheinlich müsste man das als Wort im Singular durchstreichen und immer als Pluralwort verwenden. Es sind viele kleine Verdrängungen, Verschiebungen, Verdichtungen, Verstellungen.
Ja, Pascal Jordan hat das ja auch mit tatsächlich mit dem Komplementaritätsbegriff in der Physik verglichen. Das, was stärker im Bewusstsein ist, ist schwächer im Unbewusstsein. Mhm.
Das kann man auch. Also aus Freuds Perspektive macht das durchaus Sinn. Er geht ja auch davon aus, in dem ganz frühen Text war das deutlich, dass man fast so eine Art Rechnung aufmachen kann. Also die ganze Energie, die hier steckt, entspricht der Energie, die hier als traumatische Energie mal zugeführt wurde. Also nehmen wir, was sind da so die typischen Traumata? In der Regel irgendeine Form von sexuellem Erschrecken, ja? Also entweder weil man was beobachtet hat oder an einem selbst als Kind manipuliert wurde oder wie auch immer. Also da kommt sozusagen eine bestimmte Verletzungsenergie mit der Seele zugeführt und diese Menge an Energie steckt hier drin und die muss auch aufgewendet werden, um das sozusagen niederzuhalten. Man kann das tatsächlich ein bisschen raushören aus seinen frühen Texten, dass das so ein bisschen so ein Nullsummenspiel ist. Also, oder sagen wir mal, ein Apparat, der so eine Gesamtenergiebilanz hat. Und was dann hier passiert, trifft auch wieder auf sozusagen die vergleichbare Menge Widerstand. Und die Raffinessen der Kur müssen das sozusagen zerteilen in Einzelkomponenten und dann jeweils auch immer kleine Portionen dieser Energie aufwenden und niederringen. Oder sie entlädt sich eben in Form der Übertragung. Das ist auch so eine Form. Also die Vorstellung, dass wir das wiederholen im Grunde, die läuft darauf hinaus, diese Energie, die konzentriert sich dann zum Beispiel hier in irgendeine neurotische Gefühlsregung intensiver Art, aber die sich auf den Analytiker richtet. Damit ist es sozusagen herausgelockt, diese Energie. Und dann muss man sie aber sozusagen rausbringen aus dem gesamten Kräftespiel, um da die Balance dann ins Heilsame hin zu verlagern. Gibt es noch eine Frage? Gut. Ja?
Seele. Wie ist die Zeitlichkeit eigentlich in deinem Freudschen Modell?
Die Seele als Ganze?
Nein, in deinem Freudschen Modell.
Also, was kann man wahrscheinlich nicht so einfach beantworten. Es gibt bei Freud teilweise Überlegungen, die doch in so eine naturalistische Richtung gehen. Also diese Wunderblocktext ist ein recht naturalistischer. Auch diese Libido-Physik, sag ich mal, geht in die Richtung. Da könnte man dann sagen, na gut, vielleicht soll das doch mit der naturwissenschaftlichen Zeit kompatibel sein. Und dann ist die Seele letztlich doch eben das, was er den Apparat nennt. Ein psychischen Apparat mit einer bestimmten dynamischen Struktur und natürlich einer Binnenzeitlichkeit. Einer Binnenzeitlichkeit, die dem innewohnt. Wenn man den Freud, was auch viele Stellen nahelegen, ganz anders liest und dieses Naturalistische alles nur als sozusagen Illustrationsversuche wegbucht und ihn stärker als das nimmt, was er ja auch ist, ein Theoretiker der Arbeit mit Sprache. Sprache ist ja eine Dimension, die überhaupt nicht vorkommt in irgendeinem sozusagen körperphysikalischen Modell des Unbewussten. Was soll die Sprache da sein? Die hat ja nichts, also die dürfte ja gar nicht vorkommen. Wenn man den Freud also stark als sozusagen Arbeiter an einer symbolisch vermittelten Dynamik auffasst, dann haben wir es im Grunde hier mit einem, ja, ich habe diese Bühnenmetaphern verwendet, mit einem Drama zu tun, das sich in diesen Spannen des Lebenszeitlichen abspielt. Und dann ist die Seele, ja, dasjenige, das einerseits sozusagen hier in der Gegenwart dasjenige ist, was eine bestimmte Vergangenheit als Vergangenheit seiner selbst erfährt, erlebt, bei sich hat. Und andererseits natürlich auch die Instanz, die tatsächlich diese Spuren im Rücken meines bewussten Ichs mitträgt, die was mit meiner, also historisch gesehen, Vergangenheit zu tun haben. Also das Kind ist da noch mit im Spiel, das ich mal war. Also insofern ist es eine Seele, die Kinderseele bis zur heutigen, aber es ist dann wie bei der Frage, wo eigentlich der Schwerpunkt dieses Geschehens in der Kur liegt, ein bisschen schwer entscheidbar. Ist die hier oder ist die hier? Also sind wir eigentlich Gedächtniswesen oder sind wir aktuell immer wieder neu damit befasst, uns sowas wie eine Vergangenheit sozusagen in lebbarer Form zu schaffen? Da könnte man wahrscheinlich 100 Freudianer herholen und die würden unheimlich da losgehen, jeder hätte eine andere Vorstellung. Ja, okay, danke.